Evidenzbasierte Medizin. Noch so ein Fremdwort, das aus dem Englischen in die deutsche Sprache geraten ist. Evidenzbasierte Medizin. Das heißt für einen Arzt, er gibt sich nicht zufrieden mit dem Spruch, das haben wir immer schon so gemacht. In der evidenzbasierten Medizin fragt der Arzt nach der Evidenz, also nach den wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass seine Behandlung tatsächlich wirkt. Vor rund 10 Jahren ist die Bewegung der evidenzbasierten Medizin aus dem englischen Sprachraum auch nach Deutschland gekommen, erzählt Reinhard Bornemann, Professor für Sozialmedizin an der Fachhochschule Bielefeld.
Man hat damals etwas mehr hinter die Kulissen geschaut und hat festgestellt, dass man für viele Handlungen, Interventionen in der Medizin gar nicht so eindeutige wissenschaftliche Belege hat, wie man geglaubt hat. Und da stellte man dann fest, dass man da seine Rechtfertigung eher aus der Eminenz bezog, also aus der Wortgewaltigkeit der entsprechenden Kapazitäten auf bestimmten Gebieten, denn aus der nüchternen, schwarz auf weiß dokumentierten wissenschaftlichen Belegtheit.
Wie sieht es aus mit den wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit der Influenza-Impfung? Professor Reinhard Bornemann bringt gute Voraussetzungen mit, um diese Frage zu diskutieren, denn er ist nicht nur Theoretiker, er kennt auch die Praxis. Reinhard Bornemann hat viele Jahre im Klinikum Bielefeld Mitte in der inneren Medizin gearbeitet und dort vor allem auf der Infektionsabteilung. An Influenza sterben mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle. In schlimmen Influenza-Jahren können es auch schon mal 20.000 Todesopfer in Deutschland sein. Da sollte man denken, dass influenzakranke Menschen auch im Klinikum Bielefeld auftauchten.
Wir haben, nachdem wir 2005 eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber der Influenza entwickelt haben, aufgrund der Vogelgrippefälle in Asien, mal in den Jahren davor geschaut, was wir eigentlich an Influenza dokumentiert hatten bei uns im Krankenhaus. Und wir haben festgestellt, dass wir in den Jahren davor nie einen Influenza-Fall kodiert haben, obwohl wir schon seit vielen Jahren relativ genaue Krankheitskodierungen durchführen. Das heißt also, die paradoxe Situation war die, wir stellten 2005 fest, dass zum Beispiel 2004, ein Jahr, wo angeblich in ganz Deutschland geschätzt ungefähr 10.000 Menschen an der Influenza gestorben sind und natürlich auch einige bei uns im Krankenhaus in Bielefeld, in unserem Großstadtkrankenhaus, hätten landen müssen, dass kein einziger Fall unter der Rubrik Influenza kodiert worden war.
Wie kommt dann die Zahl von den zigtausenden von Influenza-Toten zustande, die angeblich in schweren Influenza-Jahren in Deutschland sterben? Die sogenannte Arbeitsgemeinschaft Influenza hat dazu ein Überwachungssystem aufgebaut. In einer Reihe von Hausarztpraxen lässt sie regelmäßig Patienten mit Atemwegserkrankungen Rachenabstriche abnehmen. Von daher weiß man, wann Influenzaviren in der Bevölkerung kursieren. Am Ende eines Winters mit vielen Influenzaviren sind dann auch regelmäßig mehr Menschen gestorben als in influenzafreien Wintern. Diese zusätzlichen Toten werden der Influenza zugeschrieben. Ob sie tatsächlich alle auf das Konto der Influenza gehen, weiß niemand so genau.
Dazu muss man natürlich zunächst wissen, dass man nicht dem Patienten das ansehen kann. Also es gibt nicht das typische Krankheitsbild eines Influenza-Kranken. Diese Erkrankungsbilder betreffen alle mehr oder weniger die Lunge, betreffen alle mehr oder weniger die Atmung. Diese Leute haben starken Husten, die Leute haben Fieber, die Leute haben Atembeschwerden, aber es steht ihnen nicht sprichwörtlich im Gesicht geschrieben, ob das jetzt ein bakterieller Infekt bzw. eine Pneumonie ist oder eine virale Influenza oder eine schwere Bronchitis, aus welchen Gründen auch immer.
Selbst ein erfahrener Arzt wird Schwierigkeiten haben, eine reine Infektion mit Pneumokokkenbakterien von einer Infektion mit Influenzaviren zu unterscheiden. Und als ob das alles nicht kompliziert genug wäre. Das eine schließt das andere nicht aus. Auf eine Influenza-Infektion folgt häufig eine Lungenentzündung mit bakteriellen Erregern, zum Beispiel mit Pneumokokken. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza leistet eine wertvolle Arbeit, indem sie wenigstens in einigen Hausarztpraxen ermittelt, ob hustende und schniefende Patienten tatsächlich an Influenza erkrankt sind. Doch ihr Überwachungssystem erfasst kaum die Krankenhäuser.
Eine solche flächendeckende Erhebung gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Man sollte das auf jeden Fall mal irgendwo konsequent in einer Wintersaison durchziehen und mal in einem solchen Brennpunkt wie zum Beispiel einer Notaufnahme eines großen Krankenhauses tatsächlich alle Patienten screenen, also durchtesten und zu gucken, wie viel davon haben eine Influenza.
Das ist also das erste Problem, wenn man ermitteln will, wie wirksam die Influenza-Impfung ist. Bei dem Krankheitsbild weiß man häufig nicht, ob es sich überhaupt um Influenza handelt. und nur davor kann die Impfung schützen. Die Forscher wählen deswegen meist einen anderen Weg. Sie gehen ins Labor und untersuchen das Blut der Geimpften. Wenn ein Mensch nach der Impfung Antikörper gegen Influenzaviren entwickelt, dann wird er wohl auch geschützt sein, so lautet ihre Argumentation. In verschiedenen Studien ist dabei herausgekommen, dass in diesem Sinne 70-80% der Geimpften geschützt waren. Sie hatten nachweislich Antikörper gegen Influenzaviren im Blut. Eine Influenza-Impfung bietet also keinen absoluten Schutz, das tut keine Impfung, aber doch einen ziemlich weitgehenden Schutz. Diese Argumentation hat einen Schönheitsfehler. In den Studien dienen in der Regel jüngere Erwachsene als Versuchspersonen. Influenza ist aber eine Krankheit, die vor allem die Älteren gefährdet. Über 90% aller Toten, die man der Influenza zuschreibt, sind älter als 65 Jahre. Mit dem Alter lassen aber nicht nur Muskeln und Knochenbau nach, auch das Immunsystem bleibt vom Alter nicht verschont.
Wenn das Immunsystem von sich aus schwächer ist, dann darf man auch unterstellen, dass es auch nach einer Impfung schlechter anspricht. Eine Impfung ist ja nichts anderes als eine künstliche Infektion. Ich setze eine künstliche Infektion, mache so eine Art kontrolliertes Feuer, das ich im Griff habe und sorge dann dafür, dass die Löschaktionen eintreten, aber ohne dass vorher der ganze Wald abgebrannt ist.
Damit entsteht eine paradoxe Situation. Die Influenza-Impfung ist wirksam, so viel scheint sicher, bei jüngeren Erwachsenen. Die aber benötigen eigentlich gar keine Impfung, weil sie kaum gefährdet sind. Eine Impfung nötig haben die Älteren über 60 Jahre und so empfiehlt es auch die Ständige Impfkommission. Nur, dass bei den Älteren die Impfung wahrscheinlich nicht so gut anschlägt, weil ihr Immunsystem an Abwehrkraft nachlässt. Professor Reinhard Bornemann möchte den Einfluss des Alters allerdings auch nicht dramatisieren.
Demgegenüber sind ältere Leute erstaunlich robust, wenn man das mal anguckt, gegenüber Infekten im Alltag. Dieses Schwinden der im Reagenzglas messbaren Abwehrkraft wird eine Zeit lang relativ gut kompensiert, ausgeglichen. Das heißt, der Körper macht es mit, auch wenn es schon, sagen wir mal, um 30% schlechter geworden ist. Das heißt, die Älteren haben zumindest gesichert ein schlechteres Immunsystem. Im Reagenzglas, in der Praxis haben sie ein immer noch relativ lange, relativ gut funktionierendes Immunsystem, sind aber über, sagen wir mal, 80 Jahre schlagartig empfänglicher gegenüber Lungenentzündungen.
Wobei Reinhard Bornemann die 80 Jahre als biologisches Alter verstanden wissen will. Auch ein 60-Jähriger kann bei schlechter Gesundheit ein Immunsystem haben, wie es im Durchschnitt erst ein 80-Jähriger hat. Wie aber schützt man Menschen, deren Immunsystem nicht mehr voll arbeitet, durch eine Impfung, die ja gerade auf ein funktionierendes Immunsystem angewiesen ist?
Eine Strategie, die man vor etwa 10 Jahren schon eingeschlagen hat, war die, diese momentan ja so in der Diskussion befindlichen Hilfsstoffe einzusetzen, diese sogenannten Adjuvantien. Das sind Immunverstärker, die mit der unmittelbaren Impfung, also mit dem Viruspartikel, den man da verimpft, nichts zu tun haben, sondern dass gewissermaßen Hilfsmotoren sind, die die Abwehrmaschinerie in Fahrt bringen sollen.
Tatsächlich gibt es speziell für ältere Menschen einen Influenza-Impfstoff mit Immunverstärker. Und auch im Pandemiefall, wie bei der gegenwärtig laufenden Schweinegrippe, werden dem Influenza-Impfstoff Immunverstärker zugesetzt. Der Preis dafür sind stärkere Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass man eine Nacht lang nicht auf der geimpften Schulter schlafen kann. Es gibt aber auch eine andere Strategie. Wenn bei Älteren das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, dann kann man auch die jüngeren Kontaktpersonen um sie herum impfen. Das hieße zum Beispiel bei einem Altersheim, nicht die Bewohner des Altersheims zu impfen, sondern die Mitarbeiter und die Besucher. So widersinnig es klingt, man impft bewusst diejenigen nicht, die man schützen will.
Wenn ich nun aber eine große Menge in einer Bevölkerung durchimpfe, 80-90%, das sind etwa die Größenordnungen, um die es da geht, dann schütze ich nicht nur die einzelnen Individuen, sondern ich schütze alle dadurch, dass eine Infektion, wenn sie denn mal in die Gesellschaft reingetragen wird von außen, sofort ausgebremst wird, weil praktisch jeder, auf den ich treffe, bereits geimpft sind und meine Infektion da gar nicht angehen kann.
Noch einmal. Die Impfung von Älteren über 65 Jahre ist kein Sonderfall, sondern der Kern des Problems. Mehr als 90% aller der Influenza zugeschriebenen Todesopfer sind über 65 Jahre alt. Wie sieht es denn nun tatsächlich mit den wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit der Influenza-Impfung bei den über 65-Jährigen aus? Auf den ersten Blick steht die Influenza-Impfung glänzend da. Die Sterblichkeit während der Influenza-Saison wird durch eine Impfung auf die Hälfte reduziert. Das heißt, wenn aus einer Gruppe von nicht geimpften Menschen 2 an Influenza sterben, dann stirbt aus einer genauso großen Gruppe geimpfter Menschen nur noch einer. Statt 2 Toter nur noch 1 Toter und das über sämtliche Krankheitsursachen hinweg. Das ist ein unglaublich gutes Ergebnis, fast zu schön, um wahr zu sein. Reinhard Bornemann dämpft denn auch den Enthusiasmus. Wer einfach nur Geimpfte mit nicht geimpften Menschen vergleicht, vergleicht nach seiner Ansicht Äpfel mit Birnen.
Sie haben auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen immer eine große Ungleichverteilung. Die einen leben gesünder und verhalten sich gesünder und machen auch gesundheitsförderliche Maßnahmen, wozu die Influenza-Impfung ja auch gehört. Und wenn Sie nun eine größere Gruppe von Leuten impfen, dann müssen Sie sich natürlich genau angucken, sind die einfach nur zufällig aus der Allgemeinbevölkerung herausgepickt oder gehen die zur Impfung, die sich ohnehin mehr um ihre Gesundheit kümmern?
Die bisher gründlichste Studie zu dieser Frage hat die Forscherin Lisa Jackson aus Seattle im US-Bundesstaat Washington vorgelegt. Jackson und ihre Mitarbeiter verfolgten 8 Jahre lang das Schicksal von über 70.000 Menschen im Alter über 65 Jahre. Dabei beobachtete sie, dass die Influenza-Impfung einen wundersamen Effekt hatte.
Frau Jackson hat 2005 im International Journal of Epidemiology eine für diesen Zusammenhang sehr interessante Studie publiziert. Und zwar hat sie gezeigt, dass wenn man ältere Leute vergleicht, die geimpft waren gegenüber denjenigen, die nicht gegen Influenza geimpft waren, die Geimpften vor Beginn der Influenza-Saison eine geringere Krankheitsanfälligkeit hatten und hatten auch gegenüber den Nichtgeimpften eine geringere Sterblichkeit, wohlgemerkt vor Beginn der Influenza-Saison.
Sogar bevor die Influenza-Saison begonnen hatte, es kursierten also noch gar keine Influenza-Viren, reduzierte eine Influenza-Impfung die Sterblichkeit um mehr als die Hälfte. Die Geimpften starben nicht nur weniger an Influenza und Lungenentzündungen, sie starben zum Beispiel auch weniger an Unfällen. Doch selbst die größten Anhänger der Influenza-Impfung werden wohl kaum behaupten wollen, dass die Impfung Knochenbrüche und andere Unfälle verhindert. Auf Englisch ist dieser Effekt inzwischen als Healthy User Effect bekannt. Menschen, die sich impfen lassen, leben nämlich auch sonst gesünder. Sie gehen zu Vorsorgeuntersuchungen, sie essen mal Obst und Gemüse, sie legen sich eine Gummimatte in die Badewanne, damit sie dort nicht ausrutschen. Wenn die Geimpften aber allgemein gesünder leben, dann darf man ihre größere Gesundheit nicht allein der Influenza-Impfung zuschreiben.
Das heißt, wenn Sie eine Studie lesen, wo drin steht, so und so viel Prozent Fälle werden vermieden durch Influenza-Impfung, dann müssen Sie im Hinterkopf noch diejenigen abrechnen, die aufgrund eines gesünderen Lebensstils in der Influenza-Impfungsgruppe landen und dann entsprechend auch sowieso weniger krank werden, mit und ohne Influenza-Impfung.
Rechnet man den Effekt durch eine gesündere Lebensführung in Lisa Jacksons Studie heraus, dann hätte die Influenza-Impfung überhaupt keine Wirkung gehabt bei den über 65-Jährigen. Wirkt die Impfung also oder wirkt sie nicht bei denjenigen, die es angeht, bei den über 65-Jährigen? Bis heute kann diese Frage anscheinend niemand seriös beantworten. Man müsste eine aufwendige Studie an mehreren tausend Personen machen, die nach dem Zufallsprinzip mal geimpft, mal nicht geimpft werden. Dann müsste man das Schicksal dieser Personen mindestens einen Winter lang verfolgen und, wenn sie an den Atemwegen erkranken, müsste man testen, ob sie tatsächlich Influenza haben. Reinhard Bornemann arbeitet auch als Gutachter für das Robert-Koch-Institut, die Behörde, die wohl in Deutschland am ehesten eine solche Studie veranlassen könnte.
Das ist schon in der Planung, aber konnte bisher zum Teil aus finanziellen Gründen noch nicht realisiert werden. Das Robert-Koch-Institut hat da an sich gute Ideen, aber viele Leute haben gute Ideen und das Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Man konkurriert natürlich auch immer um einen gewissen beschränkten Etat.
Vergleicht man die Summen, die Jahr für Influenza-Impfungen ausgegeben werden, mit der Summe für eine solche Studie, dann wäre die Studie wiederum billig. Anscheinend wollen die Verantwortlichen im Gesundheitssystem gar nicht so genau wissen, wie wirksam die Influenza-Impfung tatsächlich ist. Sie geben sich zufrieden mit dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht.